Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
An diesem Freitag ein kleiner Rückblick auf ein großes Wochenthema, die Wirtschaftsleistung in Deutschland. Die ist seit dieser Woche ja auch ganz offiziell in eine Rezessionsphase gerutscht und wir wollen heute mal darauf schauen, wie es eigentlich in anderen EU-Ländern aussieht. Wir fragen uns auch, ob die Börse als Fußballorakel fürs Wochenende taugt, wer eigentlich dafür sorgt, dass Geschäfte aussehen, wie sie aussehen. Und was aus Lufthansa-Sicht eigentlich dafür spricht, sich bei einer krisengeplagten Airline einzukaufen. Letzterer Frage ist Micha Erhardt nachgegangen.
Der Einstieg ist nur ein erster Schritt bei der anvisierten Komplettübernahme der angeschlagenen italienischen ITA. Für 325 Millionen Euro will Lufthansa zunächst 41% der ITA-Aktien kaufen. Ab 2025 können dann weitere 49% erworben werden und in einer dritten Runde dann die übrigen 10% zur Komplettübernahme.
Es war wohl nicht mehr erreichbar für die Lufthansa, als jetzt diesen Einstieg mit der Option, dann nochmal nachkaufen zu können und so die Mehrheit zu bekommen,
sagt Luftfahrtexperte Kurt Schellenberg.
In der Minderheit mit einem staatlich ausgerichteten Unternehmen, das würde, glaube ich, der Lufthansa nicht gut tun. Insofern muss das Ziel sein, hier auch die Mehrheit zu bekommen.
Allerdings hat die Lufthansa nach Angaben des Konzernchefs Carsten Spohr auch die Möglichkeit, sich je nach Entwicklung der Geschäfte der italienischen Fluglinie noch umentscheiden zu können. Mit dem Einstieg und der möglichen Komplettübernahme verschafft sich Lufthansa Zugang zum drittgrößten Luftfahrtmarkt Europas. Attraktiv ist dieser Markt natürlich durch die vielen Touristen, aber auch Geschäftsreisende, vor allem im Norden Italiens. Lufthansa-Chef Carsten Spohr vor 2 Wochen auf der Aktionärsversammlung seines Konzerns.
Wir wollen mit diesem Schritt unsere Präsenz in Europa weiter stärken. Und schon heute ist Italien nach den USA unser größter Auslandsmarkt.
Lufthansa verspricht sich nach der Übernahme von Brussels Airlines vor einigen Jahren den nächsten Wachstumsschritt, auch um in der Konkurrenz etwa mit der British Airways Mutter IAG oder Air France KLM besser bestehen zu können. Mit ITA kann die Lufthansa etwa ihr Angebot für Flüge nach Afrika und Südamerika ausbauen, wo die beiden Konkurrentinnen bislang die Nase vorn haben.
Zugleich wird die Lufthansa Group mit diesem Schritt noch internationaler. Und das ist aus unserer Sicht im globalen Wettbewerb notwendig.
So Carsten Spohr gegenüber seinen Aktionärinnen und Aktionären. Jedoch teilen längst nicht alle Beobachter diese Sichtweise. So kritisierte die Fondsgesellschaft Union Investment, sie glaube nicht, dass sich die Übernahme für sie als Aktionärin lohnen wird. Es bestünden Zweifel, ob sich ITA überhaupt erfolgreich in den Konzern integrieren lasse. Ein anderer großer Aktionär, die DekaBank, sprach davon, dass sich Lufthansa durch verschiedene Akquisitionen mittlerweile zu einem Gemischtwarenladen entwickelt habe, bei dem der Vorstand Acht geben müsse, nicht die Kontrolle zu verlieren. Kurt Schellenberg.
ITA soll ja eigenständig sein, aber mit diesen weiteren italienischen Farben, unter denen man fliegt, so wie die Lufthansa das mit der Swiss gemacht hat, die ja auch mit dem Schweizer Kreuz am Heck fliegt, oder Austrian mit dem Wiener Walzer. Also da soll eigenständig sein, aber im Gesamtkonzert müssen natürlich alle Unternehmen der Lufthansa-Gruppe eine gemeinsame Klaviatur nutzen. Das wird eine Herkulesaufgabe.
ITA dürfte schon deswegen ein schwieriger Fall werden, weil die Fluggesellschaft aus den Überbleibseln der alten Alitalia heraus neu gegründet wurde und mit vielen Problemen kämpft. Für den Neustart hatte die EU-Kommission 1 Milliarde Euro an staatlicher Unterstützung genehmigt. Nun ist das Geld nach weiteren großen Verlusten seit ihrem Start im Oktober 2021 schon wieder aufgebraucht. Zudem ist die Konkurrenz im italienischen Luftraum groß. Vor allem auch der Billigflieger Ryanair hat seine Flügel weit ausgebreitet und seinen Marktanteil in Italien in den vergangenen Jahren auf 40% steigern können.
Und wie dieser Schritt der Lufthansa an der Börse angekommen ist, darüber spreche ich jetzt mit Nicolas Buschlüter in Frankfurt. Herr Buschlüter, wie haben die Anleger denn auf diesen Schritt reagiert?
Ja, also die Begeisterung hält sich auch hier auf dem Parkett in Grenzen. Die Aktionäre von Lufthansa scheinen nicht besonders begeistert von diesem Zukauf der ITA zu sein. Die Papiere der Airline von Lufthansa geben um 0,5% nach.
Die Lufthansa ist ja schon seit der Corona-Krise nicht mehr im deutschen Aktienindex, also im DAX, gelistet. Wie präsentiert der sich denn heute?
Der DAX ächzt weiterhin unter der unklaren Lage im US-Schuldenstreit und unter den vielen schlechten Konjunkturdaten aus dieser Woche. Er notiert aktuell bei 15.824 Punkten, immerhin ein leichtes Plus von 0,2%. Zur bescheidenen Stimmung auf dem Parkett trägt aber auch die gestrige Nachricht bei, dass Deutschland in einer technischen Rezession steckt. Im Gegensatz übrigens zu anderen europäischen Ländern wie Italien und Spanien, die ja beim Bruttoinlandsprodukt leicht zugelegt haben. Auch der gesamte europäische Wirtschaftsraum steht besser da als Deutschland. Und ich habe deshalb den Chefvolkswirt der DZ-Bank, Michael Holstein, vor der Sendung gefragt, ob Deutschland jetzt wieder der kranke Mann Europas sei.
Ja, der kranke Mann, glaube ich, ist ein bisschen zu starker Begriff. Tatsächlich sind wir aber beim Wachstum schwächer als viele andere Länder und auch schwächer als der Durchschnitt aktuell. Und das liegt vor allem daran, dass wir stärker von der russischen Energie abhängig waren zu Beginn der Krise im letzten Jahr und deswegen auch stärker als viele andere Länder getroffen wurden durch die steigenden Energiepreise. Es liegt aber auch daran, dass wir in Deutschland nicht nur aufgrund der höheren Energieabhängigkeit, sondern auch aufgrund einer etwas anderen unterstützenden Wirtschaftspolitik eine höhere Inflationsrate hatten, als beispielsweise sie in Frankreich oder in Spanien war. Also da hat man die Verbraucher stärker von den steigenden Energie- und vor allem Strompreisen abgeschirmt mit staatlichen Subventionen. Und das hat letztlich dann auch der Konjunktur und dem privaten Verbrauch dort stärker geholfen als in Deutschland.
Das heißt, in manchen Südländern ist das Wirtschaftswachstum gewissermaßen auf Pump finanziert worden?
Das kann man so sagen, denn tatsächlich sind die Strompreissubventionen jetzt beispielsweise in Frankreich durch Kredite des staatlichen Stromversorgers finanziert worden. Also im Prinzip durch neue staatliche Schulden.
Also zum einen liegt das schleppende wirtschaftliche Wachstum in Deutschland an der großen Energieabhängigkeit vom russischen Gas, sagen Sie. Aber gibt es nicht auch viele andere hausgemachte Gründe hier, wie zum Beispiel die schleppende Digitalisierung, das komplizierte Steuersystem? Und deutsche Konzerne sind ja schon seit längerem nicht mehr die reichsten der Welt.
Ja, das ist natürlich so. Also wir haben tatsächlich nicht nur Probleme akut sozusagen durch die Energiekrise, sondern wir haben auch tatsächlich Wachstumshemmnisse, die eher struktureller Natur sind und die wirtschaftspolitisch angegangen werden müssen. Also da zählen die von Ihnen genannten Punkte wie die schleppende Digitalisierung, die relativ unvorteilhaften Steuersätze. Dazu zählt auch natürlich der Fachkräftemangel, der bei uns besonders akut ist. Also das alles hemmt unsere Wachstumsmöglichkeiten, ist aber jetzt für die aktuelle Situation im vergangenen Winter, denke ich, nicht der entscheidende Punkt. Da sind schon die Energiepreise und die hohe Inflation tatsächlich entscheidend.
Womit rechnen Sie? Wie lange steckt die deutsche Wirtschaft noch in der Rezession?
Die Rezession könnte noch 1 bis 3 Quartale andauern. Das hängt vor allem auch vom Verlauf der internationalen Konjunktur ab. Wir sind auch für die US-Konjunktur jetzt doch recht skeptisch. Da könnte eine Rezession auch im weiteren Jahresverlauf noch ins Haus stehen. Und das wird dann natürlich die deutsche Wirtschaft dann auch noch belasten. Also wir gehen für den Rest des Jahres von allenfalls schwach positiven Wachstumsraten in Deutschland aus. Die Konjunktur bleibt schwach. Es könnte durchaus auch noch eine etwas längere Rezession geben.
Soweit der ernüchternde Ausblick von Michael Holstein, Chefvolkswirt der DZ-Bank.
Dann schauen wir jetzt mal auf das Wochenende, nicht auf die vergangene Woche, sondern auf das, was Millionen von Sportfans wahrscheinlich jetzt ganz gespannt beobachten werden, nämlich ob Borussia Dortmund tatsächlich deutscher Meister im Herrenfußball wird. Wie tippen denn die Anleger?
Also wenn es nach den Anlegern geht, ist die Meisterschaft klar entschieden pro BVB, denn die Aktie ist seit Montag um knapp 18% gestiegen, heute allein fast 2% Zuwachs. Das zeigt, wie die Anleger auf positive Ereignisse auf und um den Fußballplatz reagieren oder auch Solidarität mit dem Verein zeigen wollen. Als der DFB zum Beispiel 2018 Borussia Dortmund wegen Beleidigung gegen den Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp zu einer Geldstrafe verurteilte, da schoss der Aktienkurs des BVB in die Höhe. Und als Borussia-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke 2020 Corona als die größte Krise in der Geschichte des Fußballs bezeichnete, mit leeren Stadien und so weiter, da sauste dann auch der BVB-Kurs hinab.
Die Aktie vom Medienunternehmen ProSieben Sat.1 Media hat heute an Wert verloren, im Gegensatz zu der vom BVB. Wie stark ist denn der Rückgang und was ist da der Grund?
Ja, -1% verliert die Aktie. Am frühen Morgen waren es noch 4. Und das liegt an der schwächelnden Werbebranche. Manche Unternehmen müssen die Budgets für Anzeigen zusammenkürzen. Das trifft auch ProSieben Sat.1. Der Umsatz ging zum Vorjahreszeitraum um gut 13% zurück.
Und heute ganz in der Aufmerksamkeit der Medien ist mal wieder Elon Musk und sein Firmenimperium. Welche Unternehmen sind denn da wieder in den Nachrichten und wie reagiert man an der Börse?
Da geht es zum einen um Tesla. Da gibt es ja Berichte, die dem Handelsblatt vorliegen oder Informationen, dass es Probleme gibt mit dem Autopiloten. Die Autos beschleunigen von selbst oder bremsen abrupt ab. Das ist natürlich nicht so schön. Und die zweite Musk-Firma in den Schlagzeilen ist Neuralink. Sie entwickelt Hirnimplantate und hat jetzt nach eigener Aussage die Genehmigung von der US-Gesundheitsbehörde bekommen, diese an Menschen zu erproben. Neuralink ist jetzt nicht an der Börse gelistet, aber Tesla-Aktien und die legen vorbörslich 1,5% zu.
Informationen waren das von Nicolas Buschlüter aus Frankfurt. Ganz vielen Dank. Ja, wir waren beim Stichwort Tesla. Nicht alle Autos fahren sonst elektrisch, Flugzeuge und Schiffe schon gar nicht. Das heißt, früher oder später werden wohl auch in manchen Bereichen grüne Kraftstoffe, also die sogenannten E-Fuels, gebraucht. Und welche Potenziale es für deren Produktion auf dem südamerikanischen Kontinent gibt, Anne Herberg nimmt sie mit nach Chile.
2, 1, 0. Das Windrad dreht sich, Staub wirbelt auf, der Sportwagen springt an. Begeisterter Beifall für die technische Revolution am Ende der Welt. Im Dezember vergangenen Jahres startete im äußersten Süden Chiles Haru Oni, die erste Pilotanlage weltweit zur industriellen Herstellung grüner Kraftstoffe, sogenannter E-Fuels. Betrieben wird sie von Siemens Energy und dem Autobauer Porsche, die dafür Journalisten und Politiker in die patagonische Steppe einluden. Ein Meilenstein freute sich damals Diego Pardo, Energieminister der aktuellen chilenischen Regierung, die Nachhaltigkeit zum Programm erklärt hat. Für Chile und die Welt ist es ein Fenster in die Zukunft. Es zeigt, wie man den Benzintank eines herkömmlichen Autos nur mit der Kraft des Windes und eines Wassertanks füllen kann. Wir beweisen hier, wie Kraftstoffe nachhaltiger sein können. Tatsächlich könnten die Voraussetzungen in Patagonien nicht besser sein. 356 Tage im Jahr peitschen die Windböen über die karge Ebene und erreichen gern mal 90 Stundenkilometer. Per Elektrolyse wird zunächst Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff gespalten. Anschließend wird CO2 aus der Luft gefiltert und mit dem Wasserstoff über den Zwischenschritt Methanol zu E-Fuels umgewandelt, die verglichen mit normalem Benzin den Rohstoffkreislauf weniger belasten, sagt der auf Innovation und Technik spezialisierte Ökonom Leonardo Valente der Universität San Andrés von Buenos Aires. Allerdings gäbe es in keinem Land ein Projekt, das über die Pilot- und Experimentierphase hinausgehe.
Chile no está en condiciones.
Chile ist sicher am weitesten, aber noch lange nicht in der Lage, mehr zu exportieren als für dieses spezielle Projekt. Außerdem braucht es bisher noch enorme Subventionen. Obwohl Porsche ja keine Kosten nennen wollte, gehen wir davon aus, dass der Benzinpreis, den sie uns berechneten, über 50 Euro pro Liter betrug. Das Pilotprojekt in Chile zeigt einzig, dass dies technologisch möglich ist. Es gehe darum, E-Fuels in Zukunft als ergänzende Option einzusetzen, vor allem dort, wo Batterien nicht ausreichen, bei der Schifffahrt zum Beispiel oder im Luftverkehr. In Natal im brasilianischen Nordosten beispielsweise entwickeln Wissenschaftler gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit aktuell sogenannte Sustainable Aviation Fuels, kurz SAF genannt. Brasilien sei auch wegen seiner großen Windkraftkapazität ein wichtiger Player bei der Entwicklung von grünem Wasserstoff. Neben Deutschland investiert dabei übrigens auch Peking kräftig. Das Interesse an E-Fuels allerdings sei eher verhalten, sagt Luis Orta, Experte für Energieeffizienz und Bioenergie. Die Kosten des Wasserstoffs bei der Herstellung von E-Fuels sind sehr hoch. Für den Export müsste man es außerdem umwandeln. Es fehlt einfach noch zu viel in der Kette. Die Entwicklung wird noch Jahrzehnte dauern. Vielleicht lohnt es sich für bestimmte Länder, für Brasilien eher nicht. Brasilien setzt bei seiner Verkehrswende stattdessen auf Alkohol im Straßenverkehr. Wortwörtlich. Biodiesel aus Soja, Rizinus oder Palmen und Bioethanol aus Mais und Zuckerrohr. Im Süden Chiles, in Punta Arenas dagegen, setzen die Menschen auf E-Fuels. Denn neben dem Tourismus lebt die strukturschwache Region bisher vor allem vom Öl. Jetzt hoffen sie auf den Wind.
Anne Herberg. Und wer klimafreundlich bauen will, der oder die kann sich um eine KfW-Förderung bemühen. Fördersummen von bis zu 150.000 Euro pro Wohnung sind möglich. Wie erfolgreich das Programm ist und wie es damit weitergeht, Hans-Joachim Viehweger.
Das entsprechende Programm wird offenbar rege genutzt und soll daher um gut 400 Millionen Euro aufgestockt werden. Darüber hat die Bundesregierung den Haushaltsausschuss des Bundestags informiert. Ohne die Aufstockung der Mittel hätte bereits in wenigen Wochen ein Förderstopp gedroht, heißt es. Ein Stopp bei den entsprechenden Förderprogrammen aber würde, Zitat, das Vertrauen in die Ernsthaftigkeit der klimapolitischen und wohnungspolitischen Ziele der Bundesregierung zerstören. Bundesbauministerin Clara Geiwitz, SPD, erklärte gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio: Wir haben gesagt, das Förderprogramm klimafreundlicher Neubau und die Wohneigentumsförderung für Familien sind bis Ende des Jahres sicher. Das haben wir jetzt erreicht. Dagegen hält der CSU-Haushaltspolitiker Florian Ossner die Erhöhung um 400 Millionen lediglich für Augenwischerei. Eine signifikante Verbesserung der Neubauförderung werde damit nicht erreicht.
Und jetzt ein Blick auf die klassische analoge Konsumwelt. Ja, die existiert noch, trotz des Siegeszugs des Onlinehandels. Und zu dieser alten Konsumwelt gehört auch, dass Geschäfte ihre eigene Innenarchitektur haben. Manche spartanisch, manche glamourös. Und Alexander Musik hat ein österreichisches Unternehmen besucht, das genau darauf sein Geschäftsmodell basiert.
Umdasch in Leibniz, das sind 25.000 Quadratmeter Werkhallen gleich hinterm Bahnhof. 500 Mitarbeiter verarbeiten hier Stahl und Blech zu dem, was später einmal die sogenannte Customer Journey für die Kunden perfektionieren soll. Die Reise durch einen Laden oder ein ganzes Shoppingcenter als möglichst langer Wohlfühltrip. Bis es soweit ist, muss aber in den verschiedenen Abteilungen erstmal Metall geschweißt, gestanzt, genietet und pulverbeschichtet werden. Das meiste geht vollautomatisiert vor sich, während Gabelstapler vorbeizischen und Mitarbeiter an Bildschirmen kontrollieren, ob die Maschinen korrekt produzieren.
Hier haben wir eine teilautomatisierte Gitterschweißanlage, die für mittlere Losgrößen optimal geeignet ist. Im Bereich der händischen Fertigung werden diverseste Warenträger, Vordergitter etc. angefertigt. Das sind mehr oder weniger die Tablade oder Fachböden, wie man sie kennt vom Lebensmitteleinzelhandel, wo dann die Waren aufgeschlichtet werden.
Umdasch Facility Manager Christian Deutschmann macht nicht viel Worte auf seiner Tour durch die ausgedehnten Werkhallen und entlang der schwindelerregend hohen Lagerschluchten und Zeilen. Auch Umdasch hat mal klein angefangen, 1868 als Zimmerei mit Sägewerk im österreichischen Amstetten. Dort ist auch der Hauptsitz von Umdasch. Produziert wird aber hier in Leibniz, 3 Zugstunden südlich von Wien. Mittlerweile wickelt Umdasch 7000 Ladenbauprojekte jährlich ab, darunter so unterschiedliche wie die Umgestaltung des Nationalmuseums in Prag, eine Champagnerbar im Londoner Hotel Harrods, die Gestaltung der Lebensmittelmärkte von Spar und Edeka oder ein ganzes Shoppingcenter in Magdeburg.
Unsere Stammkundschaft, ich sage einmal, ist die Dachregion. Es gab aber auch schon Projekte und es gibt vereinzelt Projekte. Wir haben Projekte in der Vergangenheit, wir haben einmal einen Supermarkt auf den Malediven eingerichtet, beziehungsweise haben wir Duty-Free-Shops gemacht für große Kreuzfahrtschiffe, beziehungsweise auch für Duty-Free-Shops zum Beispiel in Doha.
Hier in Leibniz wird vor allem für Multistore-Projekte gebaut, etwa für das sogenannte Ausrollen von 100 bis 150 DM-Drogeriemärkten jährlich in Österreich und 11 angrenzenden Ländern, sagt Peter Prisching. Drogeriemärkte, die damit alle auf demselben technischen Stand sind und zu 90% auch identisch aussehen. Prisching nennt sich Store Consult Director und ist seit 40 Jahren im Unternehmen.
Beginnen tun wir klassisch im Consult-Bereich. Consult ist bei uns das Architekturbüro und das Architekturbüro gestaltet ein neues Konzept oder plant einen Laden. Nicht nur die Regale, sondern es geht um die gesamte Atmosphäre in einem Laden. Das ist von Boden, Decke, Licht, Wandgestaltung, in der Fachsprache die dritte Ebene, wo man halt auch Information, Kommunikation und Emotion für unsere Kunden mitgestalten.
Es geht ums große Ganze, wie auch um jedes Detail. Elektronisch gesteuerte Preisschilder, Aufpreisschutz für die modularen Lebensmittelregale, smarte Backmöbel, die selbstständig erkennen, ob Brötchen nachbestellt werden müssen, oder digitale Infotafeln, auf denen sich Werbung oder Hinweise zur Kundenorientierung platzieren lassen.
Aber das in Ergänzung mit digitalen Touchpoints. Und das ist die gesamte Customer Journey bis hin in der letzten Zeit damit, wie passiert der Bezahlvorgang in der Zukunft mit heutzutage mit Self-Scanning, Self-Checkout und all diese Themen spielen immer mehr hinein. Also unsere Aufgaben, wenn wir Planer sind, sind nicht nur klassischer Ladeneinrichter, sondern die Disziplinen sind einfach größer geworden, um diese Customer Journey zu 100% zu bedienen.
Modularer Ladenbau begann in den 1960er Jahren, erzählt Prisching, als die ersten Supermärkte aufkamen. Vorher sei Ladenbau Zimmermannsarbeit gewesen. Heute seien die Shops Verkaufsmaschinen, in denen nichts dem Zufall überlassen werde. Auch deshalb, um dem Onlinehandel nicht das Feld zu überlassen. Wie der Ladenbau von morgen aussehen könnte, kann man bei Umdasch in einem Container gleich hinterm Werkstor besichtigen. In der All-In-Box mit Bäckereiecke, Lebensmittelsortiment und Waschmittelnachfüllstation gibt es kein Personal mehr. Die gewählten Produkte scannt der Kunde selbst ein. Die Umdasch-Mitarbeiter kaufen hier belegte Brötchen, auch Peter Prisching.
Ich hole mir jetzt eher ein kleines Gepäck. Und das kann man da mit einem Code einscannen und kann man die Stückzahl eingeben oder wenn man was händisch will und dann, wenn man bezahlen will, tut man fertig und dann gibt es die Varianten mit Karte, mit Paypal, im Bar oder mit Überweisung und wenn ich ganz modern bin, nehme ich mein Handy.
Ob die unbemannten Verkaufsboxen viel Emotion und Atmosphäre im Sinne der vielbeschworenen Customer Journey vermitteln, darf indes bezweifelt werden.
Und was die deutschen Zeitungen in Wirtschaftsfragen beschäftigt, das fasst jetzt unsere Wirtschaftspresseschau zusammen.
Die Wirtschaftswoche führt aus: Deutschland befindet sich in der Rezession. Maßgeblich für das Abrutschen der Wirtschaftsleistung war der schwache Konsum, sowohl auf Seiten der privaten Haushalte als auch auf Seiten des Staates. Umso wichtiger ist, dass die Bundesregierung nun auf alles verzichtet, was Konsum und Investitionen weiter nach unten drückt. Mit ihrem unsäglichen Heizungsgesetz, dem geplanten Bürokratieschub durch Lieferkettengesetz, Arbeitszeitkontrolle und Tarifzwang hat die Ampelregierung schon genug Unheil angerichtet. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung findet, für Optimismus gibt es erst einmal keinen Grund. Der Cocktail aus hoher Inflation, sinkenden Reallöhnen und steigenden Zinsen wirkt die Konjunktur ab. Weil belegte Brötchen inzwischen mehr als 3 Euro kosten und auch sonst die Preise durch die Decke schießen, halten die Deutschen ihr Geld zusammen. Zugleich fressen die steigenden Zinsen die Wachstumshoffnungen auf. Am sichtbarsten wird das in der Bauindustrie, der nach goldenen Jahren die Aufträge wegbrechen. Jetzt müsste eigentlich die Stunde des Wirtschaftsministers schlagen, meint das Handelsblatt in seiner Online-Ausgabe. Doch Robert Habeck ist mit anderen Themen beschäftigt. Nachdem es den Anschein hat, dass der grünen Politiker die sogenannte Trauzeugenaffäre hinter sich lässt, gibt es nun den Koalitionskrach um sein Heizungsgesetz. Das verunsichert die privaten Haushalte und belastet den Konsum. Habeck müsste sich deshalb verstärkt um privatwirtschaftliche Investitionen kümmern, um das Wachstum anzukurbeln. Ob aus der kleinen Winterrezession eine echte Krise werde, hänge von mehreren Faktoren ab, betont die Rheinische Post aus Düsseldorf. Bleibt Deutschland auch im nächsten Winter eine Gasmangellage erspart oder kauft China den Weltmarkt für Flüssiggas leer? Schaffen die USA es auch dieses Mal, rechtzeitig die Schuldenobergrenze anzuheben? Oder löst der Parteienstreit dort die kaum vorstellbare Zahlungsunfähigkeit der Vereinigten Staaten aus? Eine neue Finanzkrise wäre die Folge, und ist das Letzte, was die Welt nun braucht.
Und damit endet jetzt unsere Sendung Wirtschaft am Mittag. Gleich begrüßt Sie dann am Mikrofon meine Kollegin Jessica Sturmberg. Aber am Mikrofon jetzt sagt erstmal Tschüss, Gregor Liszka. Schön, dass Sie hier zugehört haben.